doch ein wunderbares Lied und zu wissen, dass wir in der Hand dieses großen Gottes sind. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und es ist mein Wunsch, dass Gott diese Botschaft reichlich segnen möchte. Ich glaube, es ist ein Thema, mit dem wir alle irgendwann konfrontiert werden. Jesus fordert aufrichtige Feindesliebe. Oder kann von Ihnen jemand sagen, nein, das Thema, mit dem bin ich in meinem Leben nie konfrontiert, noch nie Feinde gehabt, noch nie Menschen gehabt, mit denen ich irgendwelchen Konflikt hatte. Dann sind Sie eine besondere Ausnahme, wenn das so ist. Aber ich glaube nicht, solange wir auf dieser Welt leben, werden wir auch mit der Feindschaft konfrontiert, werden wir mit Konflikten konfrontiert, werden wir mit der Sünde konfrontiert. Und deswegen ist dieser Text auch für uns sehr aktuell, den wir in Matthäus 5 finden, in den Versen 38 bis 48. Matthäus 5 in den Versen 38 bis 48. Ich lese diesen Abschnitt. Das ist also die Fortsetzung vom letzten Sonntag. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tu nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tu nicht auch die von den Nationen, also die Heiden, dasselbe. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Soweit der Text. Jesus fordert aufrichtige Feindesliebe. Ich möchte über folgende Gedanken nachdenken mit euch zusammen. Erstens, das Böse mit dem Guten überwinden. Zweitens, barmherzig sein wie der himmlische Vater. Und drittens, vollkommen sein wie der himmlische Vater. Jesus zeigt uns hier vor allem im letzten Abschnitt, dass Gott unser Maßstab ist für unser Leben. Gott ist nicht nur unser Vorbild, sondern auch unser Maßstab. Wie Gott liebt, so sollen auch wir lieben. Gilt also speziell für unsere Liebe im Umgang mit dem Nächsten, mit den Menschen überhaupt. Und da fragen wir uns, ja, können wir diesem Maßstab überhaupt entsprechen? Ist das möglich? Ist das menschlich möglich? Fordert Jesus hier nicht zu viel von uns? Da müssen wir sehen, dass Jesus nie von uns etwas verlangt, wozu er uns nicht auch befähigt. Wenn wir aber dementsprechend nun handeln wollen, heißt das dann nicht, dass wir das Böse einfach kritiklos hinnehmen und sogar noch unterstützen mit unserem Leben, mit unserer Lebenseinstellung? Ganz sicher nicht. Aber Jesus zeigt uns hier, dass das Böse nicht durch Gegengewalt überwunden werden kann, sondern nur durch Liebe, durch die Liebe Gottes. Nur die Liebe Gottes kann die tiefen Wurzeln des Bösen, das menschliche Herz verändern und überwinden. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Zum Ersten, das Böse mit dem Guten überwinden. Jesus sagt hier, Vers 38 bis 42, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, heißt das nicht, dass man sich persönlich rächen kann, nach dem Alten Testament? Also wenn mir jemand das Auge ausschlägt, dann darf ich zurückschlagen und ihm auch das Auge ausschlagen. So ist das im Alten Testament nicht gemeint. Also nicht im Sinn der persönlichen Rache, keineswegs. Im Gegenteil, das alttestamentliche Gebot ist gemeint im Sinn der Wiedergutmachung. Also wenn ich jemandem das Auge ausschlage oder den Zahn, dann bin ich verantwortlich, dass das wieder gut gemacht wird. Auch finanziell, dass er also entschädigt wird. Die Frage ist hier dann, hebt Jesus dieses Recht auf? Ist er nicht für die Wiedergutmachung? Sehr wohl, Jesus hebt hier das Recht keineswegs auf. Aber er weiß, dass das Recht auch egoistisch ausgelegt werden kann und oft wird. Jesus befreit seine Nachfolger hier nicht von diesem Schadenersatz, also von der Wiedergutmachung. Aber, und das ist ganz wichtig, er verlangt von seinen Nachfolgern unter Umständen auf diesen Schadenersatz des anderen zu verzichten. Nochmals, ich bin nicht befreit, um für meinen Schadenersatz, den ich angerichtet habe, aufzukommen. Um meine Sachen, die ich zerstört habe, wieder gut zu machen, soweit das menschlich möglich ist. Aber ich werde hier von Jesus aufgefordert, unter Umständen auf Schadenersatz des Nächsten zu verzichten. Denn das Reich Gottes kann nur dadurch gebaut werden, dass wir bereit sind, auf unsere scheinbaren Rechte zu verzichten. So geht das in dieser sündigen Welt. Nicht durch Gegendruck. Das beste Beispiel ist Gott selbst. Er soll ja der Maßstab sein für uns. Wir, und so sagt uns die Bibel, dass wir alle, nicht nur die ersten Menschen, sondern alle Menschen haben gegen Gott gesündigt. Alle Menschen sind schuldig gegen Gott. Jeder hat Gott irgendwie beleidigt und seine Ehre verletzt. Die Bibel zeigt uns sogar ganz klar, dass wir sehr deutlich den Tod verdient haben. Sogar den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber was tut Gott? Er sagt nicht einfach, du hast verdient, also jetzt schau. Ich bin meiner Ehre verletzt und jetzt muss ich dich bestrafen. Muss Gott natürlich die Sünde bestrafen. Aber er hat einen anderen Weg. Und er zeigt uns, wie Gott vorgeht, um das Böse zu überwinden. Und wie sehr Gott die Menschen liebt, die Sünder liebt. Obwohl er die Sünde hasst, so liebt er doch den Sünder. Und das zeigt er darin, dass er Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, auf diese Welt sandte. Und so lesen wir es in Römer 5, Vers 8. Darin erweist sich die Liebe Gottes, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und da heißt es, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch Gottlose waren. Dann ist Jesus am Kreuz für uns gestorben. Und darin wird die Liebe Gottes für uns sichtbar, als wir noch gar nicht nach ihm fragten, als wir noch nichts von Gott wissen wollten, hat er uns so sehr geliebt, dass Jesus zu uns kam und für uns gestorben ist. Und nun werden wir das im Glauben annehmen, und Jesus um Vergebung der Sünden bitten, wenn wir ihn einladen, unser Leben zu kommen, dann kommt er und dann werden wir Kinder Gottes. Ohne Verdienst. Ja, gegen allen Verdienst. Wir können uns die Kindschaft Gottes gar nicht verdienen. Das schenkt uns Gott. Das ist ein Angebot der Liebe Gottes. Er möchte sogar und er freut sich so sehr, wenn wir zu ihm kommen. Jesus sagt sogar, dass die Engel sich freuen über jeden Sünder, der Buße tut. So sehr hat Gott uns lieb. Und wenn Sie das erkennen und Jesus in Ihr Leben aufnehmen, dann sind Sie ein Kind Gottes. Und dann haben Sie auch die Gewissheit, dann dürfen Sie die Gewissheit haben, ich werde einst beim himmlischen Vater sein. In aller Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Wie wunderbar ist das, dass wir diese Gewissheit haben, dass wir keinen Zweifel haben müssen. Ich werde einst bei Gott sein und wenn ich heute noch sterbe, dann werde ich heute noch bei Gott sein. Und wenn ich so durch den Glauben an Jesus Kind Gottes geworden bin, dann lebt Jesus in meinem Herzen, sagt uns die Bibel. Und dann soll mein Herz ein Spiegel der Liebe Gottes sein. Jesus ist mein Vorbild. Gott ist mein Vorbild, wie ich die Menschen lieben soll. Und von solchen Menschen, sagt Jesus, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, ja, rechte Backe, jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Wenn man mit der rechten Hand schlägt, dann schlägt man normalerweise auf die linke Backe, dem Nächsten. Nicht? Wenn man auf die rechte Backe schlagen will, dann muss man so, mit dem Rücken hier. Und das war eine besonders große Beleidigung damals. Und wahrscheinlich immer noch, nicht? Also Jesus bringt hier zum Ausdruck, wenn dich jemand besonders stark beleidigt, was dann? Hau zurück, hä? Nein, Zähne knirschen, beiß dann in dich und warte ab, bis zur nächsten Gelegenheit. Dann aber. Nicht, das ist menschlich gedacht. Jesus sagt hier was anderes. Nein, er sagt nicht Zähne knirschend, unterdrück den Zorn, sondern halte die andere Wange hin. Das ist ein Zeichen, dass ich frei bin von persönlicher Rache. Wenn ich das tue, ist nicht gemeint Zähne knirschend, sondern wirklich aus Liebe und Überzeugung. Jesus ist uns ein Beispiel. Das heißt von ihm, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbahn ans Kreuz ging, still, schweigend, ohne Murren, ohne Meckern. Er betete sogar für seine Feinde, die dann bitter ans Kreuz genagelt haben. Der mit dir vor Gericht gehen wird und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Der Mantel diente damals in der alten Welt den Armen als Decke zur Nacht. Also es darauf schlief er, damit deckte er sich zu. Und deswegen wurde es im Alten Testament verboten, den Mantel als Untergewand zu nehmen, als Pfand zu nehmen, durfte man nur bis zum Abend. Und dann musste man den Mantel wieder zurückgeben, weil der Arme sonst keine Decke gehabt hätte für die Nacht. Was sagt Jesus nun? Gebt dem anderen auch das, was er gerichtlich nicht von dir verlangen kann. Denn das war unmöglich. Gerichtlich war das nicht möglich, dass der andere den Mantel von mir verlangen konnte. Und Jesus sagt, gib ihm auch das, freiwillig. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann gehe zwei. Zur Zeit Jesu waren die Juden unter römischer Herrschaft. Und es war den römischen Soldaten erlaubt, einfach irgendeinen der Untertanen aus der Arbeit zu reißen und ihn zu zwingen, eine Meile mit ihm zu gehen, zum Beispiel um das Gepäck zu tragen oder um ihm den Weg zu zeigen. Es war früher so, dass da jeweils die Poststationen waren nach einer Meile und da durfte man also jemand einfach aus der Arbeit reißen und ihn zwingen, mitzugehen. Man muss sich vorstellen, das sind die Feinde, die Übermacht. Simon von Kyrene ist ein Beispiel. Er wurde aus der Arbeit gerissen und musste für Jesus das Kreuz tragen. Die Sikarier und die Zeloten haben damals Gewalt angewandt, das Schwert gebraucht, um sich aus dieser Gewalt der Römer zu befreien. Jesus lehnt diese Art hier ganz klar ab. Im Gegenteil, er sagt, geh zwei Meilen. Eine Meile konnte man gezwungen werden, aber eine zweite nicht mehr. Sag, geh freiwillig nochmals so weit. Ich meine, das ist beeindruckend. Nicht eine Meile zu gehen, weil man gezwungen wird, ist nicht so beeindruckend für den Feind. Aber wenn man dann freiwillig sagt, ja halt mal, ich gehe noch eine Meile, das ist ein Zeugnis für die Welt. Und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das Alte Testament verbietet den Juden, von ihren Geschwistern aus dem Volk, aus dem jüdischen Volk oder überhaupt von Juden oder Israeliten Zins zu verlangen. Und weil das so ist, haben sie das Geld halt gerne den Heiden ausgeliehen. Nicht von denen konnten sie Zins verlangen. Weil die Juden, weil ja, sie das ja von den Juden nicht nehmen konnten. Das heißt, da müssen wir fragen, warum verbietet das Alte Testament das? Ja, weil der Arme uns wichtig sein soll, weil der Nächste uns wichtig sein soll. Aber hier wurde dann doch das Geld plötzlich wichtiger als der Nächste. Jesus sagt nur nicht, dass man das Geld verschleudern soll, aber das Geld darf uns niemals wichtiger werden als der Nächste. Darum geht es hier. Damit ist klar, was Jesus hier in diesem Text zum Ausdruck bringen will. Gottes Gesetze sind nicht gegeben, damit man sie so auslegen kann, dass ich mich persönlich bereichern kann oder persönlich rächen kann oder persönliche Vorteile habe. Leider sind wir alle geneigt, die Bibel so auszulegen. Aber Jesus geht hier einen ganz anderen Weg und verlangt von uns einen ganz anderen Weg. Als Menschen, die wir wissen, dass Gott sein Bestes für uns gegeben hat, sein Sohn, dürfen wir die Rache Gott überlassen. Das sagt Paulus auch in Römer 12. Mein ist die Rache, sagt Gott, und deswegen sollen wir die Feinde lieben. Wenn ich nicht im Zentrum stehe, sondern wirklich Gottes Ehre, dann wird es mir wesentlich leichter fallen. Aber solange ich persönlich im Zentrum stehe, wird das sehr schwer sein. Und da müssen wir uns immer wieder selbst überwinden, durch die Liebe Gottes, dass wir die Feinde so lieben. Dann zum nächsten Schwerpunkt, barmherzig sein wie der himmlische Vater. Jesus sagt hier weiter in den Versen 43 bis 47, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tu nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tu nicht auch die Heiden dasselbe. Ihr habt gehört, du sollst den Freund lieben und den Feind hassen. Ja, haben Sie diesen Satz schon mal im Alten Testament gelesen? Sie werden vergeblich suchen. Im Alten Testament finden wir diesen Satz nicht. Das war eine Hinzufügung der Juden. Ich habe gesagt, dass nicht alles, was Jesus hier sagt, ihr habt gehört, im Alten Testament geschrieben steht, sondern das wurde so durch die Rabbinen überliefert. Den Feind darfst du hassen. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann steht dort das Gegenteil. Nicht Gott ist auch da der Maßstab für sein Volk und Gott liebt auch die Feinde. Und das heißt dort, wenn dem Feind der Esel davongelaufen ist und du findest ihn was, dann kannst du dich rächen, dann hast du die beste Möglichkeit. Nein, dann bring ihn zurück. Das ist ein ganz praktisches Beispiel für Feindesliebe. Also ist der gleiche Gott sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament der Maßstab für sein Volk. Im Alten Testament für Israel und im Neuen Testament für uns. Und zu diesem Gott gehört die Liebe. Ja, sein tiefstes Wesen ist Liebe. Und da fragen wir uns, was ist denn Liebe? Die Bibel spricht ja nicht so sehr viel theoretisch darüber, was Liebe ist, sondern sie zeigt uns ganz konkret, was Liebe ist. Wie Gott Menschen liebt, und ich habe es vorher gesagt, indem Jesus für Sünder stirbt, indem Jesus für Feinde Gottes stirbt, sehen wir, was Liebe ist, wie sehr Gott Menschen liebt. Nun heißt es, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir müssen aufpassen, Gott rückt vor der Sünde der Menschen nicht einfach das Auge zu. So liebt Gott nicht, indem er einfach sagt, Sünde ist nicht so schlimm, ich liebe sie ja alle, also lasst alles gut sein. Nein, im Gegenteil. Wenn Gott den Menschen Regen schenkt, wenn er den Menschen Gutes tut, dann immer mit der Absicht, das zeigt uns auch die Apostelgeschichte, dann immer mit der Absicht, dass der Mensch seinen Zustand erkennt und zu Gott zurückkommt. Gottes Heil erlebt. Auch Paulus sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße führen will, zur Umkehr führen will? Das ist die Liebe Gottes. Das Ziel dieser Liebe ist, dass der Mensch die Sünde überwindet, dass er Gottes Liebe erkennt und umkehrt, zurück zu Gott kommt. Das zeigt uns Jesus auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie oft schaute der Vater und schaute, wann kommt mein Sohn endlich zurück? Wenn wir Kinder Gottes geworden sind durch den Glauben an Jesus, dann ist Gott unser Vorbild, unser Maßstab auch hierin, dass wir diese Liebe Gottes weitergeben an unsere Feinde. Gott ist unser Maßstab, nicht wir sind der Maßstab für Gott. Es ist leider so, dass wir meistens von uns auf die Liebe Gottes schließen. Wie Menschen mich lieben, so liebt Gott mich auch. Aber es ist umgekehrt. Gott liebt viel mehr, als jeder Mensch mich lieben kann, als meine Eltern mich lieben kann, als mein Ehepartner mich lieben kann. Gott liebt mich viel mehr. Und das soll mein Vorbild sein für meinen Umgang mit dem Nächsten. Jesus sagt, dass wir Söhne Gottes sind. Gemeint ist nicht, dass wir anfangen zu lieben und dann sind wir Söhne Gottes, dann verdienen wir uns diese Kindschaft Gottes durch die Liebe, sondern umgekehrt. Gemeint ist, wenn ich durch den Geist wiedergeboren bin, Kind Gottes geworden bin und dann so liebe, wie Gott es tut, dann wird sichtbar, dass ich Kind Gottes bin, dass sein Geist in mir lebt und durch mich lebt und wirkt. Denn der Geist ist ebenfalls der Geist der Liebe und hat die Liebe Gottes und unsere Herzen ausgegossen, sagt Paulus. Ja, das ist alles schön und gut. Aber was ist, wenn mein Verzicht darauf damit verbunden ist? Wenn meine Vorteile damit verbunden sind? Wenn es sogar finanzieller Art ist? Wenn mein Geldbeutel gefragt ist, nicht? Und ich sage, nein, ich habe ein Recht und ich bin ein Leben lang verletzt worden von dieser Person. Und nun soll ich sogar noch verzichten auf das eine oder das andere, auf den Vorteil oder jenen. Dann sind wir geneigt, sagen, nein, das hat diese Person nicht verdient. Wenn du so denkst, dann musst du dich fragen und ich auch, mich. Was wäre, wenn Gott so über mich gedacht hätte? Das hat der Jakob nie und nimmer verdient. Ich hab's nicht verdient, dass er mich so liebt. Und diese Liebe sollen wir weitergeben. Ganz klar ist, dass wir es nie schaffen werden durch eigene Anstrengungen. Ganz klar ist, dass wir immer ganz hundertprozentig auf Gottes Hilfe angewiesen sind in diesem Punkt. Aber es ist so schön, dass wir auf das Wirken seines Geistes uns verlassen können. Die Liebe ist nach Galater 5, 22 die erste Frucht des Geistes. Also die Frucht, die der Geist in unserem Leben bewirkt, wenn Jesus Christus das Zentrum unseres Lebens ist. Und ich komme zum dritten Schwerpunkt, vollkommen sein wie der himmlische Vater. In Vers 48 lesen wir hier: Nun sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen sein wie Gott. Das schaffen wir doch nie. Und wenn wir überhaupt davon ausgehen, dass wir es schaffen, sind wir da nicht überheblich oder selbstgerecht? Schätzen wir uns da nicht falsch ein? Nicht, wenn wir verstehen, was hier gemeint ist. Hier heißt es wörtlich im Urtext auch nicht, ihr sollt vollkommen sein, sondern ihr werdet vollkommen sein. Nämlich dann, wenn ihr liebt, wie Gott liebt. Das ist also in Wirklichkeit nicht eine Befehlsform. Ihr werdet vollkommen sein. Was heißt vollkommen? Das griechische Wort vollkommen heißt teleios, ist abgeleitet von telos. Telos heißt Ziel. Wir können also sagen, am Ziel angekommen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und hier heißt also, ihr werdet am Ziel angekommen sein. Mit diesem Wort wurde damals eine erwachsene Person bezeichnet, im Gegensatz zu den Kindern. Also eine erwachsene Person war eine vollkommene Person. In der Höhe natürlich. In Kolosser 1, Vers 28 zeigt uns Paulus, dass es darum geht, dass wir vollkommen im Gehorsam Christus gegenüber dargestellt werden. Das ist das Ziel Gottes mit uns, mit der Erlösung. Nicht nur, dass wir Gott gleich sein werden in der Heiligung, zum Beispiel im Himmel, sondern dass wir hier schon ihm immer ähnlicher werden, vollkommen im Gehorsam dargestellt werden. Dass die Gemeinde Jesu sei ohne Flecken und ohne Runzeln, lesen wir in Epheser 5, 25 und 27. Natürlich werden wir dieses vollkommene Ziel hier auf Erden nie hundertprozentig erreichen. Wir sind immer unterwegs und werden immer unterwegs bleiben. Nie werden wir hier vollkommen sein wie Gott. Aber das ist ein Ziel, dem wir nachstreben durch das Wirken des Geistes. Und wir dürfen nicht einfach uns auf das Ruhekissen legen und sagen, also werde ich es nie erreichen, also lasse ich es aus den Augen. Nein, das ist ein Ziel, das wir immer wieder vor Augen haben sollen. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir sollen Gott ähnlicher werden. Dazu brauchen wir natürlich ganz klar das Wirken des Geistes. Das Ziel ist, dass Jesus unser Leben immer mehr prägt und bestimmt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sagt der Täufer Johannes in Johannes 3, 30. So mehr das unser Motto ist, Jesus muss im Zentrum stehen, ich muss aus dem Zentrum rücken, ich muss weniger bedeutend werden, er muss bedeutender werden, es geht um seine Herrlichkeit, um seine Ehre, umso mehr werde ich diesem Ziel auch näher kommen. Und dazu brauchen wir ganz Gottes Hilfe. Ich fasse diese Gedanken kurz zusammen. Jesus zeigt uns hier sehr klar, dass das Böse auf dieser Welt nicht durch Gegendruck überwunden werden kann. Paulus sagt, überwindet das Böse mit dem Guten. Also um das Böse zu überwinden, gibt es nur einen Weg, und da ist Gott uns das beste Beispiel. Er hat seinen Sohn gesandt, in dem Jesus Christus für uns bestraft wurde. Er ist am Kreuz gestorben, hat die Schuld der Menschheit auf sich genommen, ist für uns in den Tod gegangen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns lieb hat und um uns aus der Macht der Sünde zu befreien, um uns ewiges Leben zu bringen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wenn wir nun durch Jesus die Vergebung annehmen, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann sind wir Kinder Gottes. Wir haben die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und damit auch eins in der ewigen Herrlichkeit bei ihm sein werden. Aber wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sollen wir auch dem Wesen Gottes in unserem Leben entsprechen, in unserem praktischen Leben. Und dazu gehört vor allem die Liebe, auch die Feindesliebe. Dass wir die Menschen lieben, die uns hassen, dass wir ihnen Gutes tun, dass wir nicht einfach Zähne knirschen, zusammenbeißen und sagen, warte nur ab, die nächste Möglichkeit, dann bekommst du es zurück, sondern dass wir im Gegenteil das Böse durch Liebe überwinden, durch Gutes tun. Und wir werden schlussendlich viel, viel glücklicher werden, wenn wir das erreichen. Und das schaffen wir nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt, ihr werdet viel glücklicher sein, wenn ihr das so machen könnt. Wer ist schon mal glücklich geworden, wenn er sich so richtig gerecht hat? Nicht Paulus sagt, da gibt's nur zwei Verlierer. Zwei Verlierer. Wenn ich mich räche, wenn ich versuche, mich zu rächen durch das Böse, dann bin ich selbst schon ein Verlierer. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir Jesus hier als Vorbild nehmen, dass der Geist unser Leben verändern kann, dass wir ein Zeugnis sind für diese Welt. Lasst uns beten. Wie wunderbar ist es, himmlischer Vater, dass wir in Jesus Christus deine große Liebe erkennen dürfen, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil du deinen Sohn gegeben hast. Herr, danke für diese Gnade. Und Herr, du willst, dass wir dir ähnlicher werden, auch in der Liebe, auch im Umgang mit den Feinden. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du uns vergibst, wo wir es nicht so getan haben, und dass du unser Leben prägst durch deinen Geist, dass wir deine Liebe an diese verlorene Welt weitergeben können, selbst da, wo wir gehasst werden. Herr, wirke durch deinen Geist in unseren Herzen und präge du uns. Im Namen Jesu. Amen.